Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Wir schalten jetzt nach San Francisco zu Annette Mingels. Seit 2 Jahren lebt die Schriftstellerin dort mit ihrer Familie. Für mehrere Romane und ein Band mit Erzählungen hat Annette Mingels hierzulande schon viel Lob bekommen. Und jetzt gibt es einen neuen Roman, es ist der 7. schon. Dieses entsetzliche Glück heißt er. Und es ist ein, ja, echt amerikanisches Buch geworden. Guten Tag, Frau Mingels, willkommen.
Guten Tag, Herr Scholl, vielen Dank.
Wenn Sie jetzt in Bielefeld leben würden, Frau Mingels, hätten wir uns natürlich sofort auf Ihren famosen Roman gestürzt. Aber meine Güte, was wir täglich für Bilder aus Kalifornien sehen in unseren Nachrichten mit diesen Bränden und Feuerstürmen, sagen Sie uns, wie es Ihnen und Ihrer Familie geht. Sind Sie sicher?
Ja, also wir sind schon sicher, wobei das Feuer diesmal wirklich, oder die Feuer, es sind ja viele Feuer, sehr nahe kommen. Bei uns beginnt der Morgen damit, dass wir auf Purple Air gehen. Das ist eine App, die uns sagt, wie die Luft wo ist, damit wir gucken können, ob unsere Kinder in die Schule können, weil im Moment dort Outdoor-Unterricht ist und der findet nur statt in einem bestimmten Bereich der Luftwerte. Also wir sind schon quasi insofern mittelbar betroffen, aber natürlich nicht so, dass wir jetzt in Gefahr sind. Aber schön ist das Gefühl nicht. Und es gibt dann wirklich Tage, wo es einfach, einen Tag gab es, wo es einfach dunkel blieb bis zum frühen Nachmittag. Und das hat dann schon etwas sehr Apokalyptisches.
Ich meine, die Brände im Napa Valley direkt bei San Francisco, die waren ja am Wochenende noch völlig außer Kontrolle, hieß es. Wir können uns das ja selbst hier in Deutschland gar nicht so richtig vorstellen, wie das ist. Also die Menschen in Kalifornien erleben diese Brände ja jedes Jahr. Aber dieses Mal ist es ja so schlimm wie nie zuvor. Ist das jetzt eine andere Stimmung als früher? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, ich glaube, das ist wirklich eine ganz andere Stimmung. Ich habe mit Leuten gesprochen, die hier aufgewachsen sind. Was sie kennen, sind Brände im Sommer oder im Herbst eher gesagt. Das ist halt auch schon sehr früh angefangen. Kontrollierte Brände auch. Aber diese Form der Brände, die so ausufern, das ist schon neu. Und ich kenne alleine 2 Familien, die jetzt spontan wegziehen aus Kalifornien. Und ich kenne viele andere, die das überlegen, auch zu tun. Also es hat so ein bisschen, ich will nicht sagen Endzeitstimmung, aber es ist schon, man realisiert, es ist nochmal eine andere Gefahr. Und vor allen Dingen ahnt man und weiß auch, dass es die nächsten Jahre auch nicht besser werden wird.
Und was haben Sie gedacht, als der Präsident da war neulich und gleich die Forstverwaltung rund gemacht und den Klimawandel abgestritten und dann so lapidar gesagt hat, ja, es wird schon irgendwann wieder kühler werden?
Ja, bei Trump geht ja alles irgendwann durch irgendwelche Wunder weg. Er hatte schon vor 2 Jahren bei den großen Brand hat er damals oder großen Bränden hat er damals schon gesagt, das müsse man wie in Norwegen machen und einfach gut rächen und dann würde das schon klappen. Also es ist absurd, es ist wirklich absurd, dem Präsidenten da zuzuhören, der keine Lösung hat und auch kein Interesse daran, dass man da dauerhaft irgendwas macht. So nehme ich auch die Reaktion aller Leute um mich herum auf den Präsidenten wahr. Das ist also schon schlimm, wie er sich da verhält.
Man könnte jetzt Ihren Romantitel flapsig nehmen und von einem entsetzlichen Unglück sprechen, wenn man noch Corona dazu nimmt und eben einen Präsidenten, der überall, wo er geht und steht, politisch noch Öl ins Feuer gießt. Neulich hat der Journalist Jürgen Schmieder, der auch in Kalifornien lebt, in der Süddeutschen Zeitung ganz bitter von einer Entzauberung geschrieben. Er würde das Land gar nicht mehr wiedererkennen. Geht es Ihnen auch so?
Also es hat schon was. Man ist wirklich, das kommt in 2020 kommt das alles so zusammen. Und dieser Präsident hat doch dafür gesorgt, dass die ganze Stimmung sich arg zweiteilt. Wenn man hier in Kalifornien ist, hat man ja keine Trump-Wähler um sich herum. Man ist von ganz anderen Amerikanern umgeben. Und das ist natürlich dann, wenn man dann den Präsidenten allabendlich sieht, was man manchmal gar nicht macht. Manchmal mache ich gar nicht den Fernseher am Abend an, um ihn zu sehen. Das ist schon frustrierend und es ist eine schlimme Kumulation aller Verhältnisse im Moment. Und eine gewisse Entzauberung auf jeden Fall, ja.
Jetzt haben wahrscheinlich doch mehr Leute den Fernseher an, jetzt so mit Präsidenten, Ehepaar als Corona-Patienten. Meinen Sie denn, dass sich jetzt so seine alles halb so wild und wir machen einen tollen Job-Haltung ändert?
Ich glaube nicht, dass Trump in irgendeiner Form davon abzubringen ist, den starken Mann markieren zu wollen. Heute ist er ja auch raus aus dem Krankenhaus und zeigt sich draußen, damit man sieht, er ist eigentlich stark. Das ist ja das, worum es ihm geht, der starke Mann zu sein. Und da verträgt sich das ja nicht damit, jetzt wegen Corona plötzlich schwach zu sein. Das Wort Schadenfreude, hat man schon mir gerade gegoogelt gestern, ist unendlich häufiger jetzt gegoogelt worden in den letzten Tagen.
Ja, die Amerikaner sagen ja auch Schadenfreude dazu.
Die sagen auch Schadenfreude, genau. Mhm. Ja. Und das ist schon auffällig. Aber ich glaube, jemand wie Trump, man wünscht sich, dass er so eine Art Empathiekur durchmacht, indem er es selber einmal erlebt, wie es sich anfühlt. Aber wenn er da jetzt als starker Mann rausgeht und Corona mit seinem Ärzteteam schnell besiegt für ihn, wäre es wahrscheinlich vollkommen unverändert, seine Haltung dazu.
Haben denn jetzt diese ganzen äußeren Dinge, also Brände, Pandemie und auch der Präsident, Sie eigentlich beim Schreiben mit beeinflusst jetzt die letzte Zeit? Oder konnten Sie da wenigstens literarisch auf Tauchstation gehen?
Ich konnte es tatsächlich nicht so richtig. Also man ist kopfmäßig schon beschäftigt mit dem Ganzen hier, aber auch ganz praktisch, indem wir einfach ein halbes Jahr lang keine Schule hatten. Also es gab zwar Online-Unterricht, aber in sehr kleinem Maße. Und ich war froh, dass ich den Roman schon im März fix fertig hatte, so dass ich quasi dann derzeit jetzt nicht schreiben, was fertig schreiben musste. Aber es fehlt mir natürlich gleichzeitig auch die Zeit zum Arbeiten mehr zu haben, ja.
Wir machen uns jetzt mit Ihrem neuen Roman Das entsetzliche Glück woanders hin in Amerika, nach Hollyhock nämlich. So nennen Sie, Frau Mingels, Ihre Kleinstadt im Bundesstaat Virginia. Dort spielt Ihr Roman, ein Kaleidoskop an Familiengeschichten. Alle Figuren kommen oder stammen aus Hollyhock. Wie sind Sie denn selbst dorthin gekommen? Was war das für eine Idee?
Ich kann das immer so ganz schwierig sagen, wie das von Anfang an lief. Ich hatte Lust, also ich schreibe sehr gerne Kurzgeschichten, ich schreibe aber auch sehr gerne Romane. Und von daher war für mich dieser Story-Cycle, wo das verbunden ist, räumlich, zeitlich, durch die Personen, und man trotzdem so etwas wie Kurzgeschichte auch schreiben kann, das war für mich eine schöne Kombination. Und Hollyhock, das habe ich mir tatsächlich ausgedacht. Ich war durch Virginia gereist. Ich hatte ja auch eine Zeit lang an der Ostküste gelebt, also kenne diese Gegend ein bisschen. Und ich glaube, ich wollte so einen für den Storycycle wahrscheinlich typischen kleinen Ort haben, der erstmal idyllisch scheint. Ich habe hier in Amerika auch immer in kleinen Orten in der Nähe der Großstädte gelebt, und das hat etwas extrem Idyllisches, aber diese Idylle ist natürlich fragil und die ist gebrochen, und das hat mich wahrscheinlich gereizt.
Es ist so ein typisches Mittelstandsamerika, das Sie zeichnen. Also man hat Häuser, Autos, ganz solide Jobs, es geht um Auf- und Abstieg, Bleiben oder Weggehen, vor allem für die Jungen, und ganz stark dann das Auf- und vor allem Ab in Liebesbeziehungen. Fast alle ihre Hollyhocker stehen vor den Trümmerhaufen ihrer Ehen und Beziehungen, und jede Figur bekommt ihr eigenes Drama. Wie haben Sie das eigentlich entwickelt? Hatten Sie da eine Art Figurenplan vorher gemacht? Ich habe mir wie so eine Art Wandzeichnung in Ihrem Arbeitszimmer vorgestellt.
Ja, so ungefähr ist es auch gewesen. Allerdings erstmal nicht. Erstmal schreibe ich einfach los, und wenn ich dann merke, so entwickelt es sich, oder wenn ich den Eindruck habe, jetzt ist es zum Leben gekommen und es atmet und die Figuren werden lebendig, dann fange ich an, dieses Netz zu entwerfen. Und eigentlich haben Sie es ziemlich genau getroffen. Ich habe dann so eine Art Skizze, und die hängt tatsächlich auch an meiner Wand. Genau.
Stellen Sie uns doch vielleicht mal eine Figur vor. Mit wem haben Sie denn angefangen? Wer war zuerst in Ihrem Kopf?
Zuerst war Kenji in meinem Kopf. Das ist der Sohn eines japanisch-amerikanischen Ehepaars. Er kommt aus Hollyhock, aber hat in New York studiert und versucht sich da als Schriftsteller. Mit dem hatte ich angefangen, und der ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Zentrum des Romans.
Das ist auch der, der dann praktisch zurückkehrt und in einer Buchhandlung, wo er dann seinen Roman vorstellt, der wiederum eine Geschichte erzählt, die er persönlich mit einem Schulfreund erlebt hat. Also so sozusagen wie so eine Art von Fächer machen Sie da auf, ne?
Das ist so ein bisschen Raum, so, oder wie so ein Kastensystem. In einem großen Kasten ist ein kleinerer und noch ein kleinerer, der Roman im Roman letzten Endes. Also er schreibt parallel mit mir quasi einen Roman.
Und die Mutter von Kenji, das ist die Nomi, eine Chirurgin, die aus Japan stammt. Wer ist das und was ist an der bemerkens- und erzählenswert?
Nomi ist, glaube ich, erstmal keine so besonders sympathische Figur. Hinzu kommt, dass sie dann nach fast 30 Jahren Ehe ihren Mann mehr oder minder unerwartet verlässt und zurück nach Japan geht. Sie ist eine sehr rationale Figur, aber auch sie steht am Ende quasi vor den Trümmern ihrer Entscheidung und überlegt, ob diese Entscheidung die richtige war.
Was wäre denn jetzt aber so insgesamt das entsetzliche Glück? Ist es entsetzlich, weil man immer vergeblich hinterher rennt, oder weil es sich am Ende immer wieder ins Gegenteil verkehrt und es doch ein Unglück ist am Ende?
Ja, manchmal gibt es ja auch ein Glück, das man momentweise wahrnimmt, das aber viele entsetzliche Dimensionen auch hat, also gerade in der Liebe, dass man jemanden liebt, der einen vielleicht nicht zurückliebt und es trotzdem eine Faszination hat, dieses Gefühl zu haben, dieses Glück. Ich glaube, Glück ist eben etwas, was nur momentweise da sein kann. Und das scheint in dem Roman auch immer wieder auf. Es ist ja kein sehr, ich weiß nicht, wie Sie es empfinden, aber ich finde es keinen wahnsinnig traurigen Roman, auch wenn alles ein bisschen schief geht. Es tauchen auch immer wieder so Glücksmomente auf. Aber dieses Glück ist eben kein dauerhaftes, das man festhalten kann und als Zustand etablieren kann, sondern es ist ein kurzes Glück mit vielen entsetzlichen Facetten daran.
Nee, traurig ist es ganz bestimmt nicht. Es ist sogar oft komisch oder drollig, wie die Figuren miteinander umgehen und oder was sie auch denken. Und gleichzeitig liegt aber doch so eine Melancholie über dem Ganzen, dass man immer so ein bisschen mitfiebert und denkt, oh, hoffentlich wird es nicht noch schlimmer. Interessanterweise aber, Frau Mingels, lassen Sie so die äußere Welt in dieser kleinen Hollyhocker-Welt nur so am Rande mitlaufen. Also Politik zum Beispiel, ne, kommt gar nicht so oft vor. An einer Stelle habe ich mir angestrichen, da denkt Dan, ein Handwerksmeister beim Fernsehen, vielleicht lag es aber am Präsidenten mit seinem irrationalen Auftreten, den vulgären Tweets, dem ganzen Getöse, dass Dan wie das Poltern eines verwöhnten Kindes vorkam. Sonst hat man das Gefühl, als könnten diese Geschichten zu jeder Zeit eigentlich spielen. Vielleicht auch sogar an jedem Ort. War das die Absicht, diese Aktualität nur so mal so anzutippen, aber gar nicht so zum Thema zu machen?
Ich bin einfach keine per se politische Autorin. Also ich habe jetzt keine Agenda, die ich umsetzen möchte oder eine Nachricht, die ich haben möchte. Ich weiß allerdings nicht, ob ich, wenn ich den Roman jetzt später geschrieben hätte, wo sich alles so zuspitzte in 2020, ob das dann so geblieben wäre. Aber auch dann hätte ich wahrscheinlich probiert, die Politik, wenn überhaupt, dann nur in einem persönlichen Erleben der Figuren mit reinzunehmen. Und da spielt die Politik eben oftmals nur am Rande rein. Wer weiß, vielleicht wird das nächste Buch viel politischer.
Ich weiß jetzt nicht, Frau Mingels, ob Sie das jetzt als Kompliment auffassen, was ich jetzt sagen werde, aber mir kam Ihr Buch ungeheuer amerikanisch vor. Nicht nur, weil es halt in den USA spielt, sondern auch der Stil. Ich musste mehrmals so an Autoren wie Richard Russo denken, der auch immer so Kleinstadt-Idyllen entwirft, oder an die Stories von Richard Ford oder E. Annie Prue. Ich habe zwischendurch gedacht, wenn da jetzt nicht Annette Mingels vorne auf dem Cover stehen würde, lese ich die Übersetzung von einer oder einem dieser souveränen Storyteller. Wie war das für Sie selber beim Schreiben?
Ja, ich habe das nicht bemerkt. Also ich habe natürlich gemerkt, ich bin hier vollkommen drin im amerikanischen Setting. Ich lasse mich auch sehr inspirieren von dem, was ich hier erlebe und habe ganz bewusst, also auch dieser Story-Cycle oder Episodenroman, das ist schon auch was sehr Amerikanisches. Das Schreiben selber, keine Ahnung, vielleicht liegt so ein bisschen an der Form. Ich habe das selber nicht bemerkt, aber ich habe es schon mehrfach gehört. Und habe mich entschieden, das jetzt als Kompliment zu nehmen.
Ist es denn überhaupt so für Sie jetzt als deutsche Schriftstellerin, jetzt doch so weit weg zu sein, auch jetzt mit diesem neuen Buch von Ihrem Publikum? Lesereise ist ja derzeit sowieso nicht machbar für Sie, ne?
Ja, das ist furchtbar. Das finde ich wirklich blöd. Und ich hatte auch geplant, im Oktober zu kommen. Das Problem wäre nur gewesen, ich hätte nach Deutschland reisen können, aber ich hätte nicht wieder zurück einreisen können, respektive hätte vielleicht irgendwann geklappt, aber das ging einfach von der Situation her nicht. Und das finde ich schon einen wirklich großen Nachteil. Das tut mir richtig leid. Ich hätte gern Lesungen gemacht.
Aber ich fände es zumindest schön, wenn Sie vielleicht nochmal nach Hollywood nochmal gehen. Ich war ehrlich ein bisschen traurig, als Ihr Buch zu Ende war. Die Figuren wachsen einem so ans Herz. Und die Geschichten könnte man, glaube ich, auch toll weitererzählen. Dankeschön, Annette Mingels, jetzt erstmal für dieses Gespräch und ja, für dieses entsetzliche Glück, Ihren Roman, der jetzt bei Penguin erschienen ist mit 352 Seiten für 20 Euro. Alles, alles Gute für Sie und Ihre Familie in San Francisco.
Vielen Dank.